Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Noch eine Woche, dann sind wir wieder voll dabei. 80 Millionen Deutsche sind wieder der 12. Mann auf dem Platz. Wir bereiten uns diese Woche vor auf die WM in Russland. Unser Warm-up ohne Fußball. Dazu haben wir unser tägliches Tutorial How to Russian. Wir lernen unsere russischen Gastgeber kennen. Heute dabei Sarah Wagenknecht von der Linken und zwei junge Russen. Der eine Russlanddeutsche erzählt uns darüber, warum die AfD so viel Interesse an der russlanddeutschen Community in Deutschland hat. Und ein junger Jurastudent aus Moskau, der in Deutschland lebt. Er sagt uns, warum die Russen eigentlich immer die Bösen sind. Unser Ab 21 Podcast mit Judith Ebert jetzt. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Denke ich an Russland. Denke ich an das ihr auch denkt. Klar, nächste Woche werden wir zeigen, dass wir auch nochmal Fußballweltmeister werden können bei der WM. Daran denken wir jetzt aber erstmal nicht mehr, sondern erst ab dann. Jetzt geht es um Russland ohne Fußball. In unserem Deutschlandfunk Nova Tutorial How to Russian. Unser Warm-up. Wir lernen Russland besser kennen. Heute Abend politisch, Sarah Wagenknecht von der Linken im Gespräch mit Kat Kaufmann, Schauspielerin und Autorin und geboren in St. Petersburg. Wie wäre es, in Russland in der Opposition Politik zu machen? Unter anderem darüber reden die beiden Ladies jetzt.
Deutschlandfunk Nova, How to Russian. Das Podcast-Tutorial zur Fußball-WM in Russland. Ohne Fußball, aber mit Kat Kaufmann.
Wir haben zu Gast Sarah Wagenknecht. Ich könnte mich nicht mehr freuen. Der Applaus ist wie im Stadion. Willkommen. Ich habe gehört, Sie stehen auf Folklore. Ich habe mich bemüht, den Tisch so folkloristisch wie möglich zu machen.
Wer hat Ihnen das erzählt?
Das hat das Internet gesagt. Und das Internet lügt nie, wie wir alle wissen.
Okay.
Deswegen, ich packe schon mal aus. Das heißt, Moskwa, Zlata Glava, ja. Okay,
der,
das goldköpfige Moskau. Ja, Süßigkeiten.
Okay.
Und Tee. Das steht Schach steht da drauf. Schachtee.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, hier was ist, das ist. Wir probieren uns einfach durch. Schmeißen Sie mir auch einen rein. Irgendeinen.
Welchen?
Egal. Zack, fertig. So, Sie waren das letzte Mal in Russland 86, oder ist das falsch?
Ja, das war 87. Also das war ja meine Abiturreise, aber war etwas vor dem Abitur. Also 88 habe ich Abitur gemacht. Ich glaube, 87 war die Reise. Das war sehr schön, weil wir waren in Moskau und in Petersburg, also Leningrad damals noch. Mhm. Und ich war in Leningrad vor allem wirklich fast 3 Tage in der Ermitage. Also ich hab richtig Zeit gehabt. Ich wünschte, sowas hätte ich heute noch. Mehrere Tage durchzugehen, vor einzelnen Bildern 2 Stunden zu sitzen. Und das war faszinierend. Aber das war tatsächlich mein letzter Aufenthalt. Ich hatte eine Brieffreundin in Russland, ja. Also einfach wegen des Russisch auch.
Und wie weil hieß ich das?
Die hieß Tanja. Mhm. Und wir waren mal dort und haben sie besucht. Also sie war ein junges Mädchen, hat noch bei ihren Eltern gewohnt. Das war so eine Art Hütte. Also es war sowjetisch Mittelasien. Also eigentlich, aber die waren, also sie haben Russisch trotzdem als ihre Muttersprache gesprochen, aber die haben in Mittelasien gewohnt. Und wir haben sie dort besucht, also wirklich ein ganz bescheidenes, kleines Häuschen. Und mir war das fast unangenehm. Wir kamen dann hin, also meine Mutter und ich. Und dann haben sie auf den Tisch, also wirklich richtig, und ich meine, ich war davon ausgegangen, die haben erstens nicht viel Geld und sicherlich auch nicht die beste Versorgung. Alles aufgetürmt, was sie irgendwie bekommen konnten. Ja. Also da war dann wirklich Essen und Trinken und Süßigkeiten und Kuchen. Und wir hatten gar nicht damit gerechnet, weil wir waren ja im Urlaub und wir hatten, glaube ich, sogar gegessen. Und dann haben wir aber schon, also wir merken auch, das wäre jetzt wirklich tiefst unhöflich, das nicht anzunehmen. Es schmeckte ja auch. Ich meine, russische Küche schmeckt ja. Man darf sie nur nicht zu lange essen, wenn man irgendwie gewisse Formate behalten möchte.
Richtig, wenn man nicht bei minus 40 Grad im Winter aufwächst, braucht man
aber ich fand das wirklich so rührend. Also so diese Herzlichkeit. Also das war, sagen wir mal, eine Fernbrieffreundschaft, die wir eigentlich hatten, um eben das Russisch zu üben. Und wie man dann also mit so viel Herzlichkeit empfangen wurde, also das fand ich richtig rührend.
Das freut mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn Russland nicht nur negative Gedanken auslöst.
Ich wollte auch immer mal wieder hinfahren. Also ich weiß auch, na gut, einmal bin ich ein bisschen ein Reisemuffel, weil ich immer so wenig Zeit habe. Und wenn ich dann mal Zeit habe Urlaub zu machen, dann mache ich halt wirklich richtig Urlaub. Keine Städtereise, sondern ich fahre dann halt irgendwie nach Frankreich in die Provence und fahre dort Fahrrad.
Oh, riechen Sie mal, das riecht richtig russisch. Das riecht man echt auf einen Meter.
Als ich noch relativ klein war, in der DDR gab es manchmal russische Schokolade, aber inzwischen ist das doch von anderen Süßigkeiten verdrängt worden. Ja, da gab es so Eisbären, da waren so Eisbären drauf, das war so blaues Papier, ja. Und das war so Konfekt, was wirklich richtig gut schmeckte.
Die gibt es immer noch.
Gibt es die noch?
Ja, die heißen Polarbär, glaube ich.
Kann sein. Also an die kann ich mich erinnern.
Apropos Schokolade, bitte.
Danke. Nee, also.
Was ist das? Wer soll die essen?
Das ist mir jetzt ein bisschen süß.
Naja gut, dann werde ich das für Sie machen. Und sagen, wie gut das schmeckt, wie DDR und Russland
vereint. Also es duftet fantastisch.
Mmh. Innen drin ist braunes Zeug, das ist nicht gut.
Tja.
Naja, wenn man es auch
nichts bleibt, wie es war.
Naja. Ist auch gut so, wenn nichts bleibt, wie es war. Es müsste sich nur zu was Gutem verändern.
Das wäre natürlich besser.
Ich will trinken heute kein Wodka, aber normalerweise bei...
Ich glaube, da hätte ich auch gestreikt.
Ja, weiß ich ja. Deswegen gibt es Tee. Der aber anscheinend, der geht runter. Ja? Der ist ungezuckert.
Das schmeckt ganz gut, ja.
Und es wurde sogar schon ein Kekschen gegessen vor der Show. Ich bin richtig
alles glücklich. Verraten.
Was das Internet noch gesagt hat, war, dass sie die russische Folklore auch in Form von Liedern mögen.
Also ich finde, russische Musik hat was sehr Melancholisches und insoweit auch Schönes. Also es gibt schöne russische Lieder. Aber dass ich jetzt so da ein Fachmann wäre für russische Musik, das
aber fällt Ihnen ein
sagen.
Lied ein? Kennen Sie eins?
Oh. Also ich weiß, dass Sie zum Beispiel, aber das ist jetzt natürlich nicht russisch, aber es gibt Interpretationen, russische Interpretationen von Beethoven, die sind so schön langsam getragen, zum Beispiel für Elise, weil die westliche Interpretation ist relativ schnell.
Ja,
also die Russen spielen das ganz langsam, ganz getragen.
Ja, sie nehmen sich die Zeit, um zu leiden.
Oder die russischen Filme, die sind ja alle unendlich lang. Die haben ja alle Überlänge.
Ist das wahr?
Ich glaube ja, früher war es
so. Ja gut, Tarkowski sowieso. Was kennen Sie an russischen Filmen? Was würde Ihnen jetzt sagen?
Das ist lange her. Ich glaube, einer ist, das ist ein sehr schöner Film, Die Kraniche ziehen. Also es ist ein Liebesfilm, ist aber auch lange her, dass ich den gesehen habe.
Dieser Film, glaube ich, hat einen Song. Das war der erste Song, nachdem ich gedacht habe, so, ich werde Sängerin. Und der Song geht so... Da 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 di 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 da 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 da. Они только летят, они только летят. Через лето чужое домой. Dass die Kraniche durch den fremden Sommer nach Hause fliegen.
Mhm.
Oh, das ist so gut, so schön. Das ist ein fremder Sommer. Das heißt, sie überfliegen nur etwas, was ihnen gar nicht gehört und was auch nicht haltbar ist. Und das hat in der Baracke, als ich in der DDR angekommen bin, als Flüchtlingskind im Flüchtlingsheim, gab es eine Frau und die hat Klavier gespielt und sie hat dieses Lied immer gespielt. Mhm. Wie lustig, dass sie mich jetzt da
hat. Also das ist ja wirklich auch eine besondere Erinnerung.
Ja, total. Was glauben Sie, wie das dazu gekommen ist, dass ich mich als russischer ehemaliger Staatsbürger immer rechtfertigen muss. Wie konnte das passieren und wann, glauben Sie, ist das passiert?
Ja, wenn Sie jetzt einen CDU-Politiker fragen, würde er Ihnen sagen, ja, weil Putin die Krim an Russland angeschlossen hat. Was auch natürlich völkerrechtswidrig ist. Also es ist nicht im Völkerrecht vorgesehen, dass man die Grenzen eines Landes verschiebt, wenn dieses Land nicht einverstanden ist. Trotzdem muss ich sagen, also diese Sanktionspolitik schadet der russischen Wirtschaft, sie schadet aber auch der europäischen Wirtschaft.
Absolut. Es gibt deutsche Firmen, die haben schließen müssen.
Ja,
ich war danach in Russland und die müssen, und das ist gut für Russland jetzt, die müssen eigene neue Wirtschaftszweige.
Ja, ja. Also insoweit ist es sogar ankurbeln, so, langfristig ist es tatsächlich das Skurrile dabei, dass die russische Wirtschaft jetzt Dinge wieder produziert, die sie vorher gar nicht produziert haben. Ja,
wie
trotzdem
Käse zum Beispiel.
Ach, dem produzieren
lustig.
Sie?
Ja, die müssen jetzt was tun. Meine Freunde waren in Berlin und haben gesagt, oh Gott, wir müssen Käse kaufen. Meine Mutter will französischen Käse, aber den kann man bei uns nicht mehr kaufen. Die produzieren den und nennen den sowas wie... Camembert. Die versuchen, die Rezepturen nachzuahmen.
Ja,
oder auch italienischen Parmesan.
Aber trotzdem glaube ich, dass Russland auch erleichtert wäre, wenn die Sanktionen fallen.
Natürlich.
Also selbst wenn dann vielleicht die jetzigen Hersteller von französischem Käse nicht mehr ganz konkurrenzfähig wären.
Aber jetzt kommen wir zu der Sprache. Sie haben Russisch unterrichtet für Geld.
Ja, Nachhilfeunterricht habe ich gegeben. Ja, ich musste mich ja über Wasser halten.
Wie viel kann man verdienen als Lehrerin in der DDR für pro Stunde?
Naja, also Lehrerin war ich ja nicht. Also das war, nachdem ich Abitur gemacht hatte, durfte ich ja nicht studieren, weil ich politisch angeeckt war und musste ja irgendwie überdauern. Und dann habe ich Mathematik und Russisch unterrichtet. Quasi, ich glaube, ich habe damals für 1,5 Stunden 20 Mark genommen. Ich weiß gar nicht, was heute so die Tarife sind.
Das ist doch wahnsinnig viel in der DDR gewesen, nicht wahr? Boah. Ich dachte, normales Verhalten. Was hat ein Auto gekostet? Nur damit man so.
Ja, also sag mal so, in 2 Nachhilfestunden hatte ich meine Miete rein. Also
das meine ich.
Das über 30 Jahre her. Damals konnte ich sehr gut Russisch. Ich finde das ja entsetzlich, dass man Sprachen so verlernt, wenn man sie nicht mehr praktiziert. Also ich könnte jetzt nicht auf Russisch das Gespräch fortsetzen.
Vielleicht damit zu tun, dass Sie sich vorgenommen haben, Goethe auswendig zu lernen. Das hat dann alles verschoben.
Das hat das verdrängt.
Nein. Absolut. Naja, die Festplatte ist nicht unendlich, sage ich immer. Man müsste mal feststellen bei Geburt, wie groß die eigene Festplatte ist, damit man damit irgendwie haushalten lernt. Mhm. Man weiß ja nie, wann irgendwas zerbricht.
Wann es zu Ende ist.
Ja, ich habe da Blumen, die sind nicht nur zum Angucken. Wir machen jetzt was Russisches, was zu diesem Tisch passt. Mhm. Ist aber wirklich nichts Schlimmes. Sie müssen auch keine Angst haben, die anzufassen. Da hat jetzt kein Hund dran geleckt und auch sonst niemand. Wir basteln jetzt russische Haarkränze. Wissen Sie, wie das geht?
Nee, habe ich nicht gemacht im Leben.
Einfach so, zack, nehmen. Das sind nicht die perfekten Blumen, um Haarkränze zu bauen, muss ich sagen.
Und russische Haarkränze ist etwas Typisches.
Super, super typisch. Also wenn eine russische Frau, oder besser gesagt ein Mädchen...
Raus.
Oh Gott. Die wollen befreundet bleiben.
Ja, das habe ich geahnt.
Wie Deutschland und Russland eigentlich. Aber wir ziehen sie auseinander. Also, wenn eine russische Frau dein Mädchen auf einer Wiese sitzt und da sind Blumen, dann wird sie die alle rausrupfen und sich einen Haarkranz machen. Mhm. Das wird passieren. Und ich habe das nicht gemacht, seit ich ganz, ganz klein war. Beziehungsweise in der Baracke mit meiner Mutter angekommen, gab es da nichts. Das war so ein Schachtarbeiter, so ein Bergwerk. Und drumherum wuchsen so ein paar wilde Blütchen. Und dann hat sie mir den letzten Haarkranz, den ich je besessen habe, geflochten. Und das geht so, wenn ich mich erinnere. Also man nimmt 3, wie ein Zopf. Wie ein Zopf und dann immer mehr einflechten. Dabei werden wir weiterreden. Und das Ergebnis des Haarkranzes ist völlig egal. Es ist uninteressant.
Ja, weil die sind ja so dick.
Das muss jetzt funktionieren. Meine deutschen Produzenten haben gesagt, das geht schon.
Die haben vielleicht wirklich auch noch nie einen Haarkranz geflochten.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich probiere es jetzt. Also ich werde es schaffen, denn ich nehme es mir vor. Was glauben Sie? Oh, also das funktioniert schon mal nicht.
Ja, ja, ich habe auch hier so einen dicken Stiel. Also, den kann man nicht flechten, den kann man auch nicht um die Haare binden.
Nee, oh Gott, ich glaube, das wird so ein Kranz, wie Jesus den hatte. Der wird wehtun. Und für alle Sünden der Menschen büßen. Was glauben Sie, wie wäre es als Politikerin in Russland? Was für ein Gefühl hätten Sie dabei?
Das wäre schwierig. Ja. Also da würde ich sagen, würde ich nicht tauschen wollen. Also als Oppositionspolitiker in Russland.
Also Freunde. Aber also Frau Wagenknecht hat zumindest etwas geschafft, was ich als Flechtkunst eines Blumenstraußes bezeichne. Es geht besser. Ich werde das irgendwann in einem Extra-Tutorial How to Blumenkranz werde ich das nachholen.
Also ich glaube, die armen Blumen stellen wir lieber wieder
in
die Vase.
Ja, bitte, das machen wir.
Soweit sie noch.
Na, aber glauben Sie, sie wären noch am Leben? Weil viele sagen ja, in Russland als Opposition ist es ja so heftig, dass dann im Endeffekt man mit seinem Leben dafür zahlt. Glauben Sie, das ist so?
Also selbst wenn man jetzt nicht mit seinem Leben bezahlt, aber ich glaube, man hat schon extremste Schwierigkeiten, normale politische Arbeit zu machen. Das ist ja schon so. Also Russland hat natürlich auch nie eine wirklich demokratische Phase gehabt. Das muss man ja auch sagen. Sie haben den Zarismus gehabt, dann haben sie das Sowjetmodell gehabt und jetzt hat Putin eben so eine Art autokratisches System. Was politisch natürlich jetzt nicht vergleichbar ist mit dem, was wir hier in westlichen Demokratien haben. Wenn man hier aufgewachsen ist, wenn man hier politisch oder Politik macht, kann man sich überhaupt oder will man sich eigentlich auch nicht vorstellen, dass man sie in Russland macht. Aber Russland hat natürlich andere Traditionen. Und teilweise finde ich auch merkwürdig, wie sich zum Beispiel westliche Politiker dann für Nawalny begeistern, nur weil er Opposition ist.
Ja, das stimmt, ja.
Also ich muss ehrlich sagen, was ich teilweise von ihm höre, das ist wirklich auch purer Nationalismus. Also da frage ich mich, ob die Situation für uns eine bessere wäre, also auch was potenzielle Zusammenarbeit angeht, wenn er in Russland mehr Macht hätte. Ich glaube, das wäre eher wesentlich schwieriger.
Und was ich zum Beispiel glaube bei Putin, ich wurde auch in einer anderen Show gefragt, wenn man Russlandversteher ist, wie man das so schön sagt, was auch ja ihm zugesprochen wird, oder nicht ist, sondern vermeintlich ist, dann wird sofort gesagt, als Frau, findest Putin sexy oder so. Nein, ich finde Putin nicht besonders sexy. Aber was ich gefährlich finde im Missverständnis Ost-West ist, Putin kennt Deutschland sehr, sehr gut. Putin kann Deutsch. Alle anderen sind nie so tief in dem Land Russland gewesen, wie Putin weiß, was hier los ist. Als er gewählt wurde, dachte ich, der knallt in einem Jahr durch, wirklich. Also ich habe ihn für so einen typisch russischen Mann gehalten und war dann bei jeder Entscheidung, wo er nicht austickt, froh und überrascht. Weil natürlich schrieb man ihm das zu, so ein KGB-Junge und so weiter. Ne?
Ich meine, man muss ja auch trotz allem, also natürlich haben sie nicht den fairen Wettbewerb, sie haben auch nicht die Meinungsfreiheit wie hier, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass er nicht eine Mehrheit des russischen Volkes hinter sich hat, weil Wahlen finden ja trotzdem statt, auch wenn die Opposition, sag mal, einen Wahlkampf unter Bedingungen machen muss, wie ich mir das also hier in Deutschland wirklich niemals vorstellen könnte. Aber dass er am Ende doch von Mehrheiten unterstützt wird, das scheint ja doch so zu sein.
Jetzt kommen wir zu was Spannendem. Jetzt können Sie die Kärtchen nehmen, aber nicht umdrehen. Sie müssen sie so schieben, auf dem Tisch zu sich schieben, weil hinten stehen die Antworten. So, und zwar, wir haben hier immer zwei Aussagen oder Sprüche oder Bonmots, wie auch immer man das nennen mag. Das eine soll russisch sein und das andere deutsch. So habe ich das Spiel verstanden. Und hinten drauf ist die Auflösung.
Achso, Sie dürfen es auch nicht sehen.
Nee, wir dürfen es beide nicht sehen. Ich stelle die Frage zum Beispiel, Tränen reinigen das Herz. Hat das ein Deutscher oder ein Russe gesagt? Und am besten ist, Sie wissen noch wer, aber das ist... Ich wüsste es jetzt auch nicht, muss ich gestehen.
Also eins ist russisch, eins deutsch.
Eins ist russisch, eins deutsch. Auf der linken Seite steht bei mir Tränen reinigen das Herz. Auf der anderen steht, wenn du weinen kannst, so danke Gott.
Also das Letztere würde ich... schwierig. Also ich würde eher die Tränen reinigen das Herz russisch finden, aber sicher bin ich mir nicht.
Wenn du weinen kannst, so danke Gott, klingt für mich entweder nach Luther oder nach Goethe.
Nee, Goethe ist das nicht.
Na, dann ist es Luther.
Vielleicht.
Moment, ich weiß es nicht. Ich bin genauso ahnungslos wie Sie. Ich drehe jetzt um. Also Tränenherz ist russisch.
Dachte ich.
Wenn du weinen kannst, so danke Gott, ist Goethe.
Was?
Ja.
Nee, das kann nicht Goethe sein. Goethe war Atheist.
Tja, vielleicht meinte er gar nicht so danke Gott, sondern so danke Goethe. Das wäre verdammt witzig gewesen. Und Tränenreinigen das Herz ist Dostojewski.
Mhm. So. Aber zumindest das Russische stimmte da.
Ja, sehr gut. Und jetzt das Gleiche in meine Richtung, bitte.
Okay. Also einmal, der wackere Mann findet überall seine Heimat. Ohne Heimat sein heißt leiden.
Oh Gott, also ich denke, das Zweite ist auf jeden Fall russisch, weil allein das Wort wacker, oder?
Wacker ist nicht russisch.
Wacker ist nicht russisch. Tapfer wäre russisch. Also gut, dann sind wir uns einig. Und haben wir irgendeinen Verdacht? Ohne Heimat sein heißt leiden. Das muss doch jemand sein, der so ein, wenn wir sagen, beides ist ein Russe, dann muss es so ein Exil-Literat sein, vermutlich. Wer musste denn weg?
Wer musste weg?
Viele mussten weg.
Ganz viele mussten weg.
Musste Gorki weg? Ja.
Gorki musste weg.
Ich würde sagen, sowas vielleicht, entweder Gorki oder vielleicht Lolita hat geschrieben, Nabokov könnte es sein. So jemand vielleicht?
Also ich kenne leider die russische Literatur nicht gut genug.
Der wackere Mann findet überall seine Heimat. Vielleicht der Effi Briest geschrieben hat, spontan vielleicht. Das klingt so vom Wort.
Weiß ich nicht. Klingt so ein bisschen.
Klingt so ein bisschen wacker. Okay. Na, dann decken wir auf.
Ach, Dostojewski. Dostojewski und das andere ist Schiller.
Schiller, der wackere Mann.
Ja, stimmt, auf Schiller hätte ich jetzt auch kommen können. Der hat immer so etwas pathetischer.
Schiller wäre ich nicht gekommen, weil ich habe zu wenig Kenntnisse über Schiller.
Ja, Sie haben mich ja jetzt auch mit Goethe überrascht. Also bei Goethe war ich wirklich sicher, dass ich die Sachen kenne.
Wie gesagt,
also,
er meinte garantiert, wenn du weinen kannst, so danke Goethe. Ich bin mir super sicher. Und ich habe bei Goethe auch geweint. Der Werther ist so fantastisch.
Ja, der Werther, wenn man den liest, weint man.
Och, also wirklich? Aber nicht, weil er stirbt, sondern weil die Gesellschaft so schlimm ist.
Ja, weil die ganze Geschichte so traurig ist.
Ja, pretty much so. So, ich mache weiter.
Manche haben ja nicht nur geweint, die haben sich ja dann erschossen.
Aber es waren viel weniger, als man sich erzählt hat. Ne? So ist es mit den Mythen und Legenden. Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel formen, Eisen schmieden, aber mit Menschen kann man ohne Liebe nicht umgehen. Und auf der anderen Seite? Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein. Ich habe eine Vermutung. Also ich glaube, das Zweite ist deutsch.
Ja, ja, das Zweite ist auf jeden Fall deutsch.
Warum sagen wir das? Was veranlasst uns dazu, zu sagen, das ist auf jeden Fall deutsch? Worauf?
Irgendwie kenne ich es.
Ach so. Und ich finde den Reim sehr deutsch.
Es ist mir nur irgendwie jetzt bekannt vorgekommen, aber...
Und wer... Man kann ohne Liebe Holz hacken, Ziegel vorm Eisen schmieden, aber mit Menschen kann man ohne Liebe nicht umgehen. Tolstoi vielleicht?
Könnte sein.
Ich habe keine Ahnung. Ich sage das, ich schäme mich bestimmt gleich. Ich schreibe ja auch Bücher. Und wenn ich dann mit sowas daneben liege und es ist von Rammstein oder so, boom, Verkauf gegen null. Und das Zweite? Keine Ahnung. Gut, und zwar. Also mit Tolstoi hatte ich recht. Mhm. Und mit dem anderen möchte ich Sie bitten, das vorzulesen.
Ja, deswegen kenne ich es.
Also, das ist Goethe gewesen.
Na klar. Okay. Also, den, also sag mal, das kannte ich. Ich wusste jetzt nicht hundertprozentig, von wem es ist, also ob es von Goethe ist, aber den Reim kannte ich. Deswegen war mir gleich klar, dass das ein deutscher Reim ist.
Wie kamen Sie auf die Idee, überhaupt Literatur auswendig zu lernen?
Den Faust. Ja, das war mehr, weil man sich damit mit jedem Vers auseinandersetzen muss. Okay. Also gerade beim Faust 2 sind so viele Sachen drin, die man entdeckt, wenn man sie auswendig lernt. Mhm. Die man einfach überliest. Das war der, also nicht so sehr jetzt der Ehrgeiz, den deklamieren zu können.
Ja, das Werk ist ja immer, jedes Werk ist immer nur so tief wie der Rezipient. Was halten Sie vom Idioten?
Ja.
Gelesen?
Ja, ja, klar. Ich finde, aber schon länger her.
Ein tolles Werk über die Menschlichkeit oder das Menschsein an sich auch. Den werde ich mal auswendig lernen.
Oh Gott.
Einfach so, morgen fange ich an. Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht.
Die Schokolade geben wir am Sender weiter. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. How to Russian. Das Podcast-Tutorial zur Fußball-WM in Russland. Ohne Fußball, aber mit Kat Kaufmann.
Könnt ihr hören. Das Video könnt ihr sehen und natürlich auch hören. Kat Kaufmann zusammen mit Sarah Wagenknecht von der Linken auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
In Liebesgrüße aus Moskau. Es ist Rosa Klepp, Bonds sadistische Gegenspielerin aus dem sowjetischen Geheimdienstmilieu. In Der Spion, der mich liebte, ist es KGB-Major Anja Amasova. In GoldenEye in den 90ern ist es dann die sowjetische Programmiererin Natalia Simonova. Sie ist die russische Gegenspielerin von James Bond. Die Russen sind einfach immer die Bösen. Das wissen wir schon seit James Bond in den frühen 60ern. Ist das so? Und wie viel Schuld an diesem miserablen Ruf hat eigentlich Wladimir Putin? Ich habe geredet mit Alexander aus Moskau, Jurastudent. Seit gut 4 Jahren studiert er in Tübingen. Ich habe ihn gefragt, wurdest du eigentlich auch direkt gefragt, was du von Putin hältst?
Ja, das war vielleicht die erste Frage während des Masterstudiums in Tübingen. Haben natürlich viele, besonders ausländische Studenten, mich gefragt, was ist dann mit Wladimir Putin oder wie halte ich Wladimir Putin, ein richtiger, starker Mann. Ja, was sollte ich dann sagen? Ja, Wladimir Putin, ja, vielleicht für mich ja nie so super wichtiges Thema oder nicht das einzige Thema.
Schon irgendwie seltsam, aber irgendwie scheint man hier in Deutschland oder scheinen viele in Deutschland das Gefühl zu haben, Russen finden alle Wladimir Putin cool. Finden das völlig okay, was der in Russland macht. Was denkst du, warum haben wir dieses Bild? Hast du da eine Idee?
Ja, vielleicht besonders betrifft das die älteren Generationen über 40 oder so, über 50, die noch die 90er Jahren überlebt und erlebt hatten. Das war wirklich schwierige Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion und das war auch nie so stabile Zeit für die erst entstand demokratische russische Stadt. Und danach kam Herr Putin und der ist als zweiter russischer Präsident gewählt worden. Und natürlich kam 2000er Jahren, das war mehr stabile Zeit in Russland, ist einfach ganz allgemeine Meinung, dass ja, Herr Putin hat einfach das Bild Russlands im Ausland wieder erstellt. Und jetzt halten auch die Ausländer Russland als richtig starke Stadt.
Mhm. Und was sagt deine Generation, weil du das ja schon gleich so aufgesplittet und getrennt hast?
Ja, ich gehöre zu der ersten Generation, die schon im demokratisch hoffnungsvollen Russland geboren ist, das heißt nach 1991. Und deswegen, wir sind schon mehr europäisch orientiert oder wir halten schon mehr die demokratischen Werte, die hier in Westeuropa verbreitet sind. Und deswegen vielleicht und hoffentlich nicht alle 100% die derzeitige Politik der russischen politischen Leitung teilen.
Ja, jetzt ist aber ja wiedergewählt worden.
Ja, mit
sehr überzeugend.
77%.
Ja, ja. Zum 4. Mal. Also das scheint ja auch kein Ende in Sicht. Also hast du denn dann Putin gewählt? Ich verstehe das jetzt so, als hättest du ihn nicht gewählt.
Ich habe an dieser Wahl dieses Jahr im März 2018 nicht teilgenommen, auch gleich wie vor 6 Jahren, 2012. Ich war einfach nicht in Russland und in Deutschland, das war nicht so einfach. Mhm. Und vielleicht das ja eine technische Seite, aber schon inhaltliche Seite. Das war ganz klar für mich, dass Herr Putin wiedergewählt wird. Und für mich ist er aber nicht als richtiger Vertreter für Russland.
Aber es gab auch keine Alternativen, die man hätte wählen können, wenn du jetzt in Russland gewesen wärst?
Ja, das ist auch das Problem und das ist auch ein Grund dafür, dass ich an dieser Präsidentschaftswahl nicht teilgenommen habe, weil in Russland gibt es leider schon seit 2000 keine richtige politische Konkurrenz mehr. Alle anderen Kandidaten vertreten auch nicht so richtig die Interessen der Bevölkerung, die sind nicht so wahrgenommen als richtige Konkurrenten Herrn Putins.
Jetzt lebst du ja seit ein paar Jahren hier. Was erfährst du hier über russische Politik hier in Deutschland?
Sehr viel aus Massenmedien. Die allgemeine Vorstellung der Krise 2014, das war so einseitig, aber das hing natürlich von der Vorstellung der politischen Leitung Europas und Deutschlands auch. Und die Situation 2014 war eindeutig als Völkerrechtsbruch hier in Europa bezeichnet. Und ich denke, das war einfach in dieser Richtung auch die Veröffentlichung in den Massenmedien. Mhm. Jetzt, denke ich, schon seit ein paar Jahren hat das schon zum Glück auch ein bisschen geändert. Und jetzt kommt auch mehr Verständnis oder mehr neutrale Angehensweise zu dieser Problematik, dass ja alles nicht so eindeutig ist, wie das 2014 ansah.
Alexander aus Moskau, Jurastudent, seit gut 4 Jahren studiert er in Tübingen und er hat uns gesagt, der schlechte Ruf, den Russland hier in Deutschland hat, ist jungen Russen eigentlich ziemlich egal. Denen ist Politik nicht mehr so wichtig. Die sitzen die Ära Putin aus und gucken, was dann so kommen könnte.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Schlund. Nächste Woche befinden wir uns ja alle wieder im Fieberwahn. Fiebern mit, wenn unsere deutsche Elf in Russland kickt. Diese Woche fangen wir hier schon mal an, uns alle in Stimmung zu bringen mit unserem täglichen Tutorial How to Russian. Wir lernen quasi unsere Gastgeber kennen, ohne Fußball. Heute gucken wir auf die politische Lage in Russland, beziehungsweise auf die politische Lage der Russen hier in Deutschland. Denn 4,5 Millionen Russlanddeutsche sind seit 1950 aus Russland und der Ex-Sowjetunion zu uns gekommen. Und sie bilden die sogenannte Russlanddeutsche Community hier in Deutschland. Wie tickt die eigentlich politisch? Darüber habe ich geredet mit Felix Riefer. Er promoviert gerade zu russischer Außenpolitik und er ist geboren in St. Petersburg, aufgewachsen aber im Rheinland. Sein Papa ist Russlanddeutscher. Ich habe ihn gefragt, der Vogelschiss-Spruch der AfD, wie kam der eigentlich bei der russlanddeutschen Community so an?
Die Russlanddeutsche, ja, da würde ich erst einmal etwas differenzierter drangehen. Es gibt so eine russlanddeutsche Community als solche natürlich nicht. Das ist eine heterogene Großgruppe. Das heißt, da gibt es nicht irgendwie die eine Meinung, die dann verbreitet wird oder gedacht wird. Und so direkt empörende Stimmen daraus habe ich nicht vernommen tatsächlich.
Also warum ich das mit dem Vogelschiss von der AfD anspreche und die Beziehung Vogelschiss bzw. AfD und Russlanddeutsche, ist, man hat ja so den Eindruck, die AfD spricht Russlanddeutsche ganz gezielt an und will die als Wähler gewinnen. Ist das tatsächlich so oder suggerieren das nur die Medien?
Nee, das ist tatsächlich der Fall. Die AfD verfolgt eine ganz gezielte Russland- oder Aussiedlerstrategie. Man versucht mit völkischem Gedanken, verpackt in real existierende Probleme und Ängste innerhalb der Aussiedlernetzwerke und versucht, die dann anzusprechen. Und teilweise auch sogar auf Russisch, obwohl das selbst in dieser völkischen Ideologie ja irgendwo dissonant ist. Das ist etwas, was ich tatsächlich bei anderen politischen Parteien vermisse.
Jetzt hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, dass du es natürlich scheiße findest, dass die AfD den wunden Punkt getroffen hat und weiß, wie sie Russlanddeutsche ansprechen kann, aber dass die anderen Parteien es einfach nicht tun. Was würdest du dir denn dann wünschen von anderen Parteien? Was müssten die tun, um euch Russlanddeutsche Probleme von euch anzusprechen?
Nur weil die AfD eine Aussiedlerstrategie verfolgt, die durchaus Erfolge auch erzielt in Teilbereichen, heißt das nicht, dass die auf die Gesamtheit der Aussiedler, und das ist ja der Fehler, der ständig gemacht worden ist, sich übertragen lässt. Also eine repräsentative Migrantenwahlstudie der Uni Duisburg-Essen hat gezeigt, dass die AfD erst auf den dritten Platz mit 15% bei den Russlanddeutschen in der Gesamtheit gepunktet hat. Das ist nur leicht über dem Bundesdurchschnitt. Was aber weiterhin auffällig ist, dass die Linkspartei mit 21% die zweitbeliebteste Partei innerhalb der Russlanddeutschen war. Das zusammengenommen müsste man quasi analysieren und sich daraus ergebende Fragen anschauen. Seien das tatsächlich nur die sozioökonomischen Faktoren, aber auch wenn wir dann noch die Informationspolitik des russischen Staates hinzurechnen, da böten sich durchaus auch noch Parallelen an.
Du hast ja vorhin gesagt, du siehst das ein bisschen differenzierter mit der Bezeichnung Russlanddeutsche. Jetzt ist dein Vater ja Russlanddeutscher, du bist auch in St. Petersburg geboren, aber du bist im Rheinland aufgewachsen. Würdest du dich selber dann auch als Russlanddeutschen bezeichnen?
Wenn dann solche Verallgemeinerungen zu hören sind, da fühle ich mich schon betroffen. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt nicht primär als Russlanddeutscher definieren und irgendwie davon ausgehend sozusagen mein Leben strukturieren.
Ja, aber stimmt denn der Begriff für dich überhaupt? Wie definierst du das denn dann?
Ich denke, den Begriff kann man schon durchaus verwenden. Tatsächlich stellen sich die meisten natürlich darunter vor, dass das in Anführungsstrichelchen einfach Auswanderer aus dem postsowjetischen Raum sind in der Regel. Und so subsumiert man letztlich alle Migranten aus dem postsowjetischen Raum unter dem Begriff Russlanddeutsche. Und historisch ist das Wort tatsächlich anders geprägt worden. Das meint meistens Aussiedler, die vor allem unter der Zarin Katharina noch damals, das ist diese große Erzählung mit dem Kolonistenbrief von 1763, dann später der Auflage von Alexander dem I. 1804, Aussiedler zur Kolonisierung von damals zaristischen Gebieten angeworben haben.
Felix Riefer, geboren in St. Petersburg, im Rheinland aufgewachsen. Sein Papa ist Russlanddeutscher und definiert sich auch so. Macht das Felix Riefers Generation auch noch so? Das besprechen wir gleich.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Deutschland gegen Saudi-Arabien. Freitagabend, da schnuppern wir schon so ein bisschen WM-Luft. Das letzte Länderspiel vor der WM in Russland für die deutsche Elf. Die WM geht ja dann, wie wir alle wissen, nächste Woche los. So, Fußball dann also ab nächster Woche rund um die Uhr und auf allen Kanälen diese Woche hier bei Ab 21 das Warm-up ohne Fußball. Wir lernen unsere russischen Gastgeber besser kennen. Heute Abend politisch. Ich habe mit Felix Riefer gesprochen. Er promoviert gerade zu russischer Außenpolitik. Geboren ist er in St. Petersburg. Er sieht sich selbst aber als Rheinländer und Europäer. Aber sein russlanddeutscher Vater, der definiert sich auch so. Felix, ist das bei deiner Generation auch noch so? Durch und durch Russlanddeutsche.
Die Generation meiner Eltern und die schon vor 1990 emigriert sind nach Deutschland, für die war das häufig noch sehr wichtig. Also dieser ethnische Aspekt war, wir sind Deutsche aus Russland, wir sind Deutsche aus dem postsowjetischen Raum. Das war für die noch ganz, ganz wichtig. Für die Generation danach ist das nicht mehr das tragende Kriterium. Man definiert sich über multiple Identitäten, man schwankt häufiger inzwischen auch zwischen, oh, bin ich jetzt mehr deutsch, bin ich mehr russisch, bin ich Russlanddeutsch als eigener Begriff. Also die Identitätsfrage spielt tatsächlich in dieser Community und innerhalb dieser Communities durchaus eine Rolle. Obwohl ich sagen würde, dass die Tendenz dahingehend bei der jungen Generation sich entwickelt, dass sich die meisten dann doch eher als Europäer betrachten und die daraus abgeleiteten Identitäten innerhalb dessen stattfinden.
Bei Russlanddeutschen denke ich immer an den Fall Lisa. Das ist dieses Mädchen, was sich eine Vergewaltigung ausgedacht hat, hat sich alles aufgelöst. Aber am Ende ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, Russlanddeutsche sind Putin. Es ist jetzt wirklich ganz platt, ne? Und den russischen Medien eigentlich näher als den deutschen Medien. Ist da was dran?
Ja, wie immer teilweise tatsächlich schon, leider. So schmerzhaft das für mich dann auch ist, weil solche Aussagen werden dann wieder auf die Gesamtgruppe generalisiert. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass das russische System an sich mit diesem starken Führer, der mal eben oberkörperfreien Tiger legt und so weiter und das zieht. Das zieht nicht nur bei Russlanddeutschen, aber es zieht auch bei Russlanddeutschen, die vor allen Dingen über Jahrzehnte hinweg das russische Staatsfernsehen geschaut haben und schrittweise diese Radikalisierung, die da sich seit spätestens 2008, also seit dem Georgienkrieg vollzogen hat und nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 nochmal deutlich intensiviert worden ist, die haben diese Radikalisierungsstufen mitgemacht und tatsächlich fruchtet das bei einem nennenswerten Teil der Aussiedler durchaus.
Mhm. Gibt es einen politischen Unterschied zwischen deiner Generation und der deiner Eltern?
Das lässt sich dann mehr wahrscheinlich gefühlt sagen. Mhm. Die letzten Studien, die es dazu gab, haben das auch unterstrichen. Also die Formulierung war in etwa so, dass die zweite Generation sich eigentlich kaum noch von den hiesigen Deutschen ohne Migrationshintergrund unterscheidet und die erste Generation tatsächlich noch, wenn sie denn zur Wahl gehen überhaupt, dann eher konservativ wählen. Das Entscheidende tatsächlich ist gar nicht so sehr die parteipolitischen Präferenzen der Zielgruppe, sondern viel wichtiger ist, dass doch ein großer Teil der Aussiedler gar nicht erst zur Wahl gegangen ist.
Warum sind die nicht zur Wahl gegangen zum Großteil?
Das müsste man genauer untersuchen. Meine Vermutung ist, dass das was mit der sowjetischen Sozialisation zu tun hat, dass man in einem Staat, in einer sozialistischen Diktatur aufgewachsen ist, die ja alles andere als politische Partizipation der Bürger wollte, sondern tatsächlich Gehorsam und hierarchisches, autoritäres Denken eher geprägt hat. Und politischer Aktionismus wurde bestraft, wurde hart bestraft. Und sowas setzt sich dann durchaus auch nochmal fest.
Ist das dann deinerseits Protest, dass du nicht an der Wahl von Putin teilgenommen hast, an der vierten quasi?
Oh, mein privater Protest ist sogar ziemlich hart. Ich weiß gar nicht, wie repräsentativ das ist, aber nach der Krim-Annexion habe ich mich dazu entschlossen, meine russische Staatsbürgerschaft abzugeben.
Ich habe mit Felix Riefer geredet, promoviert gerade zu russischer Außenpolitik. Er ist geboren in St. Petersburg, sieht sich aber selbst als Rheinländer und Europäer. Im Gegensatz zu der Generation seines Papas. Die definiert sich als Russlanddeutsche und ist offenbar recht interessant für die AfD. Wie nah die AfD und russlanddeutsche Community hier in Deutschland sich wirklich stehen, Felix hat es für uns eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Sofia. Die Kuh Penka aus Bulgarien hat international Wirbel ausgelöst. Das Rindvieh hatte sich Mitte Mai von seiner Herde entfernt und die EU-Außengrenze nach Serbien überquert. Penka ist jetzt wieder zu Hause. Jedoch war der Ausflug laut Rechtslage ihr Todesurteil. Denn ein Rind in das EU-Gebiet zurückzuführen ist verboten. Gemäß den Vorschriften der EU muss sie getötet werden. Europaweit setzen sich Tierfreunde und Politiker nun massiv für Penka ein. Eine Petition der britischen Zeitung Daily Telegraph in Brüssel kämpft um das Leben des Rindviehs. Für den konservativen britischen EU-Parlamentarier John Flagg ist der Fall ein Beispiel für die schlechte Seite der Europäischen Union. Der bulgarische Agrarminister Rumen Porushanov versicherte, wir werden sehen, ob eine Ausnahme gemacht werden kann.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.